Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Heute wieder in großer Besetzung und Gewitter im Hintergrund. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Jetzt fängt es nämlich gerade wieder an zu donnern. Wir führen heute ein bisschen, ich würde sagen, diese Laufeinsteiger-Episode, die wir mal gemacht haben hier im Trailrunning Podcast, von der ihr gehört habt, die führen wir heute ein bisschen weiter. Ich habe nämlich heute zwei Gäste oder zwei Teilnehmerinnen hier mit mir im Podcast. Einmal die Franzi, hallo, die kennt ihr schon.
Hallo.
Und die Ricarda, die kennt ihr noch nicht. Hallo Ricarda.
Hallo.
Werbung. Ich konnte das WHOO 4.0 Band jetzt gute 3 Monate testen und heute gibt es mein abschließendes Fazit. Was habe ich für Schlüsse aus der Nutzung des WHOO 4.0 gezogen? Hat er mich als Sportler weitergebracht? Welche Funktion hat mir am besten gefallen? Erfahrt ihr gleich. Als berufstätiger Mensch, der neben seinem Sport noch weitere Verpflichtungen hat, spielt die Regeneration für mich eine große Rolle. Da dürfte ich allerdings keine Ausnahme sein, denn wer kennt das nicht? Die Regeneration entscheidet darüber, ob ich die Balance zwischen Sport und dem echten Leben vernünftig hinbekomme. Bevor ich das WHOO 4.0 Band zur Nutzung überlassen bekommen habe, habe ich oft trotz eines stressigen Tags noch eine Einheit in meinen Tag reingequetscht. Training muss ja schließlich sein. Mittlerweile kann ich diese Einheiten nun besser dosieren und auf meinen Erholungswert abstimmen. Dank der morgendlichen Abfragen habe ich außerdem mit der Zeit eine Übersicht bekommen, welche Dinge und Verhaltensweise meine Regeneration außerdem negativ oder sogar positiv beeinflussen. Alkohol oder fettiges Essen am Abend, ein erneuter Allergieschub, diese Dinge spielen zwar eine große Rolle für die Erholung, ob und wann ich spät gegessen habe, weiß ich allerdings einige Tage natürlich schon nicht mehr. Diese Informationen finde ich dann praktischerweise im Monatsbericht wieder und kann so lernen, warum ich bestimmte Trainingseinheiten besser und andere schlechter absolviert habe. Ich kann also auch im Nachhinein gut nachvollziehen, welche Verhaltensweisen gut für mich waren und welche nicht. Meine absolute Lieblingsfunktion des WHOO 4.0 ist allerdings der Gesundheitsmonitor, denn meine Vitalwerte waren schon immer ein zuverlässiger Indikator dafür, ob ich die gewünschte Trainingsleistung abrufen konnte oder nicht. Die Lieblingsfunktion meiner besseren Hälfte dürfte wohl der haptische Wecker des WHOO 4.0 Bands gewesen sein, denn die hat sehr zuverlässig eben nur mich geweckt. Alle Links zum WHOO 4.0, zu seinen Funktionen, zur Fitnessmitgliedschaft und zur Marke selbst findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Rabattcode TRAIL15, den ihr nutzen könnt, um 15% zu sparen, falls ihr mich auf meiner Reise begleiten möchtet oder selbst euer volles Potenzial erreichen wollt. Und jetzt geht's weiter mit der Episode.
Werbung Ende.
Wir drei werden uns heute unterhalten, wie man als Flachländer, denn das seid ihr beide, sowohl du Franzi als auch Ricarda, kommt beide aus Berlin. Gebürtig bist du, Ricarda, glaube ich, aus dem Ruhrpott. Da ist es auch nicht unbedingt so bergig, je nachdem, ja, wo man da wohnt.
Stimmt, wir haben noch ein paar Halden.
Ein paar Halden, da sind ja irgendwie so 30 Meter. Ist das mehr als in Berlin? Ja, oder?
Ja, teilweise schon, ja.
Genau, also du hast reichlich Erfahrung, wie man Höhenmeter aufsammelt, wo man eigentlich keine finden kann, beziehungsweise wo man sich darauf vorbereiten kann. Und ich habe mir natürlich ein, zwei Sachen zu dir aufgeschrieben, außer dass du aus Berlin kommst. Und du bist im Explorer-Team von The North Face. Was macht man da als Explorer?
Na, im Endeffekt, macht man eigentlich das, was man liebt. Also ich laufe sehr viel Trail, ich laufe quasi mit und für The North Face, also im Explorer-Team. Und wir werden halt sehr gut von North Face unterstützt. Repräsentieren natürlich auch ein Stück weit die Marke, aber machen im Endeffekt genau das, was unsere Leidenschaft ist. Und das ist einfach Trailrun.
Jetzt könnte ich ja fragen, wie man in Berlin zum Trailrunning kommt. Wie bist du in Berlin zum Trailrunning gekommen? Oder hast du das auch schon vorher versucht im Ruhrpott?
Tatsächlich bin ich da ein Stück weit durch meinen Vater hinzugekommen. Wir sind schon seit 10 Jahren, 12 Jahren, jedes Jahr immer eine Woche in den Bergen zum Klettern und Wandern unterwegs. Und gelaufen bin ich eigentlich auch schon immer. Schon als Kind angefangen und Trailrun war dann irgendwie so die perfekte Kombination. Ich habe echt angefangen, damals noch mit einem anderen Laufclub, meinen ersten Trailrun in Grunewald tatsächlich zu machen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und das hat mir halt so viel Spaß gemacht und fand ich so klasse, dass ich gesagt habe, okay, da bleibe ich dabei. Und naja, dann ging es halt weiter mit den Mögelbergen und so, da kommen wir natürlich sicherlich nachher auch noch drauf zu sprechen. Aber ja, so bin ich eigentlich zum Trailrun gekommen.
Okay, das ist die perfekte Kombination, hast du ja schon gesagt. Trailrunning ist, da sind wir uns ja, glaube ich, zu dritt hier einig. Das die logischste Form des Laufens irgendwie raus in die Natur, wann es immer geht, Städte meiden und Menschen in Städten und Asphalt und überhaupt. seit wann läufst du Laufwettbewerbe mit, Wettkämpfe mit auf den Trails? War das von Anfang an auch schon Thema für dich oder?
Ja, es war Anfang an auch schon Thema. Ich sag mal so richtig, Trailrunning betrieben habe ich seit 2018, Ende 2018, Anfang 2019. Habe dann angefangen mit kleineren Wettkämpfen. Hier in Berlin gibt es auch diesen Trailrun Berlin, der ist rund um den Mögelturm. Das war, glaube ich, so mein erster. Und dann ging es aber auch weiter Richtung Sachsen Trail. Also dann wurden halt ein paar Höhenmeter gesammelt. Und ja, so nach und nach wurde es dann halt immer weiter höher, weiter weg, vor allen Dingen auch von Berlin. Und ja, aber es war eigentlich von Anfang an schon immer ein Thema, weil ich davor halt, ich sag mal, als klassischer Straßenläufer auch schon an Halbmarathon, an Marathon etc. teilgenommen habe.
Das kommt mir sehr bekannt vor. sehr schön.
Ja, nicht von dir.
Nee, nicht von mir. Nicht von mir. Ich hab's nicht so mit Halbmarathon auf Straßen. Das war mir bis jetzt immer zu hektisch irgendwie. Aber gut. Seid ihr zwar euch schon mal über den Weg gelaufen? Ich weiß, Berlin ist eine große Stadt und so, aber
nee, nicht gar bewusst.
Nicht bewusst. Nee. Das wäre der nächste schöne Zufall gewesen. Naja, gut, gut.
Genau, man kennt eigentlich wirklich mittlerweile viele aus dem Bereich. Ich war ja gerade bei der Harzquerung, da habe ich auch ganz viele bekannte Gesichter getroffen, genau. Aber wir sind uns tatsächlich noch nicht begegnet.
Nee, tatsächlich nicht, nee.
Und das, obwohl ihr, wenn ich das so sehe, quasi dieselben Trainingsgebiete habt. lustigerweise, ja.
Das stimmt, das müssen wir auf jeden Fall jetzt mal nachholen.
Genau, könnt ihr euch mal connecten und dann in Zukunft mal gucken, wie das ist mit den Höhenmetern. Du sagtest gerade eben, der Grunewald, den kenne ich natürlich auch als Nicht-Berliner, aber nur vom Namen her. Was ist das für ein Wald? Wie viel Wald ist das da?
Ach, das ist schon ein recht großer Wald. Also man kann schon viele Kilometer sammeln, sag ich mal. Man hat vielleicht, sagen wir mal, von den Höhenmetern her so maximal 70 Höhenmeter in einem Anstieg. Manche sind dann auch so, ich sag mal, 40 bis 50 Höhenmeter hoch, die kleinen Hügel da. Aber ja, grundsätzlich ist der Grunewald schon sehr Wald, sehr viel Trail. Und ich finde einfach auch perfekt für so hügelige Intervalle geeignet. Ja, also es
obwohl
ist eigentlich
tatsächlich ja wirklich nur sehr begrenzt ist, wo es wirklich auch Berg ist. Und ansonsten ist der Grunewald auch weite Strecken ohne Anstiege. Also ich laufe auch gerne den Havel-Höhenweg, der geht direkt über dann in den Grunewald, wenn man zum Beispiel mal 30 Kilometer oder so Training machen möchte und nicht Bergintervalle laufen will, sondern einfach langes Training mit ein paar Höhenmetern, dann bin ich jetzt schon vom Havel-Höhenweg dann hinten in den Grunewald rein bis hoch auf den Drachenberg und den anderen, auf den Funkerberg und dann wieder zurück, genau, da kommt man dann auch auf 500, 600 Höhenmeter auf 30 Kilometern, das geht dann schon.
Ja, da muss man halt ein bisschen kreativ werden. Ne? Also wir merken das halt auch, beziehungsweise ich merke das, wenn ich dann da unterwegs bin, dass je häufiger man natürlich im Grunewald läuft, desto besser kennt man halt auch die Strecken. Und man kennt halt natürlich dann hinterher auch jeden kleinen Hügel, den man halt mitnehmen kann, um dann, ich sage es mal in Anführungsstrichen, die perfekte Strecke irgendwie so zu kreieren und möglichst viele Höhenmeter zu sammeln. Ja, kann man sich natürlich halt auch so ein bisschen mal einen Trainingsplan anpassen, wo man gerade langlaufen will, ob es eher so die kleinen flowing Trails sind oder auch Waldautobahnen, finde ich halt auch super, um einfach Kilometer zu sammeln oder dann halt wirklich Höhenmeter sammeln.
Ich glaube, genau, das kommt immer ein bisschen darauf an, was man trainieren möchte. Will man jetzt auf so wenig wie möglich Kilometer, so viel wie möglich Höhenmeter machen, dann läuft man den Funkerberg halt da auf der Skipiste mehrfach hoch und runter. und oder auf dem Mögelberg genauso, den großen Mögelberg halt immer im Kreis hoch und runter. Und wenn man aber sagt, man will ein bisschen Flow haben und auch ein bisschen laufbar zwischendurch was laufen, dann sucht man sich halt weitergehende Routen, die ein bisschen flowiger sind, wo man dann vielleicht mal ein, zwei steile Anstiege zwischendurch reinbaut. Ja.
Was ist denn so deine Distanz, Ricarda, die du gerne läufst, auf die du dich so vorbereitest?
Ich sag mal so, bis vor kurzem oder bis zum letzten Jahr war es eigentlich eher noch so die Marathondistanz. Habe aber dann auch Ende letzten Jahres den Schritt in die Ultras gewagt und habe halt total gemerkt, dass mir das liegt. Mhm. Daher war ich ja jetzt auch beim IATF vor 2 Wochen, ist ja fast her. Also alles so, ich sag mal, ab 50 Kilometer aufwärts, wobei ich jetzt beim Sachsen Trail, der kommt jetzt auch noch dann in ein paar Wochen, dann da auch die 74 Kilometer laufen.
Mhm. Okay, zum IATF findet ihr in den Shownotes die Episode mit der Ida, die ich nämlich aufgenommen habe, die die große Distanz ja gewonnen hat. Die ist jetzt schon online seit gestern, quasi, wenn wir hier aufnehmen, bei Steady. Die könnt ihr euch mal durchklicken und ansonsten kommt die in 2 Wochen so in den freien Feed. Übrigens auch The North Face. Da allerdings Profiteam, ne? Ist wieder ein bisschen, ist eine andere Mannschaft, sag ich mal. Also Ultras, dann sprechen wir jetzt davon, dass wir, glaube ich, das Dilemma haben, möglichst viel Kilometer zu machen, aber auch gleichzeitig viel Höhenmeter, weil wenn man sich anguckt, wenn man so in die alpinen Ultra-Geschichten geht, das kennst du ja auch, Franzi, dann kommt ja da immer beides zusammen, viel Distanz und viel Höhenmeter.
Ich wollte gerade sagen, man muss da definitiv unterscheiden zwischen den Mittelgebirgs Ultras und den alpinen Ultras. Also das ist nochmal ein bisschen anderes Training, ja.
Mhm. Genau, dann können wir das gleich unterscheiden. Ich glaube, so Mittelgebirge habe ich hier auch. Bei mir sind es ein paar mehr Höhenmeter in einem Anstieg. Aber es sind halt auch nur, wie sagt man so schön, Rolling Hills, auch wenn sie manchmal ziemlich fies werden. Ich denke, im Mögelberg kann man sich ganz gut auf so einen Mittelgebirgs-Ultra vorbereiten oder zumindest Mittelgebirgs-Marathon, wie auch immer.
Genau, Mögelberger und genauso auch Grunewald, ja. Mhm. Beides super geeignet für Mittelgebirge, genau. Für meinen ersten alpinen Ultra habe ich mich damals dann am Brocken vorbereitet, genau. Ich glaube, Ricarda habe ich neulich bei dir gesehen, du warst auch da. Genau, da ja. Den Eckerloch zweimal hoch und runter ist schon super Training, weil das doch deutlich technischer ist und so als das, was wir hier so haben.
Das sieht man recht häufig bei Trailläufern, immer mit dem Brocken. Auf dem Brocken, vor dem Brocken, das typische Foto, das man auf Instagram ständig um die Ohren geworfen bekommt und sich dann denkt, Menno, ist doch so weit weg, da müsste ich auch mal wieder hin. Da werde ich auch mal ein bisschen neidisch. Wenn das Wetter gut ist, manchmal sieht man auch vor lauter Vermummung nichts mehr vom Läufer da oben. Ist ja wieder ein bisschen andere Geschichte. Ja, wie ist denn so der Unterschied in der Vorbereitung zwischen einem, sagen wir mal, Mittelgebirgs-Ultra, vielleicht so ein Sachsen-Trail ist ja, glaube ich, eher so die Richtung, auf jeden Fall. Ich bin den in der Pfalz gelaufen, das ist auch Mittelgebirge, oder so einen Rennsteig, was ja auch eher Mittelgebirge ist.
Rennsteig ist wirklich nur Waldautobahn, aber Sachsen-Trail, den bin ich auch schon gelaufen, der ist eine Mischung aus Trail und auch Waldautobahn, also so halbe, würde ich sagen.
Du kannst dich erinnern, Franzi, dass ich hier mal geschimpft habe, dass da so viel Waldautobahn ist, dass das nichts für mich ist am Rennsteig. Siehst du? Ja. Ja, wie bereitet man sich denn darauf vor, auf so eine Mittelgebirgs-Ultra? Ich denke, da wird es ja große Unterschiede geben. Und das eine kann man vielleicht noch so mit, ich sag mal, man geht halt laufen, schaffen bei euch da in Berlin. Und das andere eher nicht. Wie ist da so deine Strategie, Ricarda, wenn du jetzt für den Sachsen-Trail einfach dich vorbereitest, zum Beispiel?
Ja, beim Sachsen-Trail kommt es für mich halt einfach auch in erster Linie darauf an, die Kilometer in die Beine zu kriegen. Also genauso wie du es gesagt hast, einfach die Belastung zu trainieren, zu spüren und dann halt natürlich auch dann für den Sachsen-Trail halt einfach fit zu sein, was die Beine angeht. Also da ist dann halt so ein klassisches Ding, dass ich zum Beispiel Freitagabend laufe, Samstag früh, Samstagabend, Sonntag früh. Also um einfach da die Belastung reinzubekommen. Das heißt, ich bin nicht so der Freund davon, beziehungsweise kommen wir vielleicht auch später noch zu sprechen, dass ich halt auch mit einem Trainer beziehungsweise einem Trainingsplan laufe, sind halt nicht so der Fan davon, dass wir halt sagen, okay, wir machen jetzt einen Sonntag, lauf mal jetzt 5 oder 6 Stunden. Sondern dann halt wirklich das Ganze über mehrere Tage einfach aufzusplitten, um da die Belastung dann reinzukriegen in die Beine. Und ja, wenn man das Ganze dann noch so ein bisschen spickt mit 2 Einheiten im Grunewald, wo es dann auch nochmal ein bisschen bergauf, bergab geht, die Trails zu laufen, dann sollte das soweit für den Sachsen-Trail eigentlich ganz, ganz gut passen.
So, jetzt ist, wenn man das Fenster aufmacht und vergisst, sich anzumuten, wie ich es dir gerade eben gesagt habe, musst du dran denken, sonst erzählst du für ganz umsonst die nächste halbe Stunde. Koppeleinheiten. Ich habe nämlich zugehört, auch wenn ich am Fenster war.
genau, ja.
Auch dann auch wirklich, habe ich das richtig gehört, dass du 2x am Tag läufst, Freitagmorgen, Freitagabend und dann wirklich auch zwischen Freitagabend und Samstagmorgen dann auch nochmal so quasi kurze Pause, einmal schlafen, essen, schlafen.
Genau, ja, also ist halt so, ich sag mal, habe ich ganz gut vertragen, also ich decke im Training immer ganz gut was weg, sage ich mal, regeneriere eigentlich relativ schnell, von daher passt das für mich, für meinen Körper individuell ganz gut, dass ich dieses Freitagabend, Samstagabend, Sonntagfrüh mache, diese Koppeleinheiten und dann wirklich auch auf nüchternem Magen dann die frühen Läufe.
Okay, wie lang sind die Einheiten also dann?
Ich sag mal, Freitagabend, Samstag früh eher ein bisschen kürzer, so 10 bis 15 Kilometer. Und dann gibt es aber auch die längeren Einheiten dann, die dann so 30 bis 40 Kilometer lang sind.
Hm. Wie machst du das, Franzi? Du machst das nicht ganz so, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Na, es kommt ja drauf an, worauf ich mich vorbereite. Also ich laufe auch durchaus unter der Woche 2x mal an einem Tag, weil ich ja morgens zur Arbeit laufe und haben sie dann nach Hause. Und je nachdem, worauf ich mich vorbereite, dann auch mal ein bisschen länger, also mit Umwegen. Was jetzt natürlich, letztes Jahr bin ich ja den Mauerweg gelaufen, da war es ja deutlich einfacher, weil ich den nur flach trainieren musste. Jetzt wieder ein bisschen komplizierter wird, wenn wir uns auf den kleinen Kobold vorbereiten, auf die 100 Kilometer, dann laufe ich durchaus auch 2 Tage hintereinander, also Samstag meinetwegen 25 und Sonntag nochmal 35, weil es bei mir genauso ist, also mehr als 4 Stunden im Training bringt mir eigentlich nichts oder ich muss danach so viel regenerieren, dass mein Körper, also dass ich einfach da gar nicht hinterherkomme mit dem Erholen, mit dem, was ich an Training in der Woche schaffen muss. Deswegen teile ich das eigentlich auch immer ein bisschen auf, aber nicht so extrem genau, sondern mache dann meinetwegen 2 Einheiten, aber ich laufe jetzt auch schon ziemlich lange Ultra. Der Körper, der erinnert sich immer sehr schnell und da ich ja keine Zeitziele habe oder so, sondern einfach nur gut durchkommen will, geht es halt wirklich auch nur darum, die Kilometer reinzukriegen, dass der Körper wieder daran gewöhnt ist, lange unterwegs zu sein und dann klappt das auch beim Wettkampf, genau. Hm.
Da sagst du was mit dem Kobold und den 2x am Wochenende trainieren, oh Mann. Muss ich mich auch erst noch wieder mit anfreunden. Aber egal, soll ja da nicht rumgehen. Wie sieht das denn aus, Ricarda, mit Tempoeinheiten? Gerade wenn man sich auf relativ, ich sag mal, relativ flache Mittelgebirge ist ja, ne, da sind ja immer wieder sehr laufbare Teile dabei. Machst du da auch wirklich Tempotraining dazu in diesen langen Wochenenden oder ist das einfach, dass du stumpf abends oder unter der Woche irgendwo in Berlin deine Runden in einem Stadion drehst?
Ja, also das mache ich tatsächlich einmal die Woche in einem Stadion, auch mit einer Laufgruppe zusammen, mit meinem Trainer zusammen. Und da ist dann wirklich richtig hartes Track-Training angesagt. Aber tatsächlich in Anführungsstrichen nur einmal die Woche.
Okay. Und das ist auch nötig, ja? Ich scheue mich da mal ein bisschen vor. Ja, okay, gut, wenn der Trainer sagt.
Also mir hilft es tatsächlich. Also ich finde es ganz gut, um da einfach mal so den müden Dauerlaufbein ein bisschen Dampf unter den Hintern zu machen. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut, ja.
Okay. Ja, Tempotraining.
Sagt man so schön, neue Reize setzen.
Neue Reize setzen, ja, das ist wahr. Okay, gut. Was gibt es da noch so ergänzend dazu, zu diesem Tempotraining? Jetzt kramen wir, glaube ich, die ganzen unangenehmen Sachen raus, habe ich so langsam das Gefühl.
Berganläufe.
Zum Beispiel. Wo macht man denn sowas am besten in Berlin? Und wie oft muss man sowas machen, um vernünftig Höhenmeter zu bekommen oder einen vernünftigen Reiz?
Ich denke, also da es ja mal umständlich ist, wenn man, ich weiß, gerade wenn man vielleicht mittig wohnt, eine Anhöhe zu finden, aber soll reichen. Also ich habe hier einen Berg relativ in der Nähe, 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Das sind ungefähr 30 Höhenmeter. Das ist so eine alte begrünte Müllkippe. Und die laufe ich dann halt 10-mal hoch und runter. Hatte ich jetzt maximal gemacht vor der Harzquerung, war 10-mal das höchste der Gefühle. Unter der Woche einmal als Trainingseinheit in einer Stunde, um halt so ein bisschen die Höhenmeter in die Beine zu bekommen, weil das ja bei mir einer der größeren Probleme ist. Das Berghoch, das Bergrunter läuft immer, aber berghoch quäle ich mich ja immer ein bisschen, wo ich dann sage, damit die Muskeln dran gewöhnt sind. Fahre ich dann da halt unter der Woche dann einmal hin in den intensiven Trainingsvorbereitungen und laufe den ein paar Mal hoch und runter, genau.
Und bei dir, Ricarda, wie machst du das?
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe auch hier um die Ecke, vielleicht kennen den einen, den Humbi, Humboldtheim. Ist halt auch ein, ja, ganz kleiner Hügel oder Berg, aber für so Berganläufe oder ein paar Bergsprints eignet der sich eigentlich ganz gut. Und da laufe ich mich auch irgendwie 2 Kilometer ein, dann ein paar Mal hoch und wieder runter entspannt und dann geht das schon ganz gut. Also das kann man da eigentlich ganz gut auch ja üben, trainieren, um da einfach auch, ne, wie Franz schon sagte, diese Belastung in die Beine mal reinzukriegen, das einfach mal so ein bisschen anzutesten und ja, da auch so ein bisschen was für die Beine und für den Kopf auch mitzunehmen. Hm. Hm.
Stichwort Beine, das kann man ja auch noch, also man kann ja Kraft für Läufer auch trainieren, ohne am Berg zu laufen. Also so typisches Krafttraining, dass man, wenn ich da hier so links neben mich gucke und da so eine so Terrabänder sehe und übers, die an der Tür hängen, kriege ich auch schon wieder schlechtes Gewissen. Wie sieht das bei dir aus, Ricarda? Bist du da so der Typ für tatsächlich, der auch nochmal ins Gym geht, wobei ich mich gerade frage, wie viele Tage die Woche hat, aber
Ja, tatsächlich mache ich das auch. Also montags habe ich auch immer mein Athletik- und Mobilitätstraining. Auch mit einer Gruppe, da treffen wir uns immer, da ist immer so ein fixes Datum, das steht einfach, das ist ganz gut, weil man dann halt auch einfach hingeht. Mhm. Und nichtsdestotrotz gehe ich aber auch noch ins Gym und mache da auch tatsächlich Beintraining, Beinpresse, das klassische Programm, was man kennt, ja.
Ja, jetzt hast du schon
so dreimal die Woche Krafttraining, würde ich sagen, ist schon drin. Mhm.
Jetzt hast du ein paar Mal Gruppe erwähnt. Wie groß ist denn die Trailrunning-Szene da in Berlin? Boah, also jetzt nicht auf den Mann und Frau genau, aber ist das so ein Haufen, mit dem man jedes Wochenende irgendwo was machen kann?
Ja, absolut. Also die wächst und gedeiht. Wir werden immer mehr Leute sind absolut begeistert vom Traillaufen, auch hier in Berlin. Und man findet eigentlich immer jemanden, der am Wochenende mit einem auf den Trail geht. Also das auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal behaupten, so eine Stammgruppe von 30, 40 Leuten sind wir bestimmt in dem Bereich. Und man hat aber halt natürlich dann so seine Trail-Buddies, mit denen man dann natürlich auch so seine Kilometer abspult. Ja.
Bieten sich ja Busreisen
an. Aber wird immer mehr, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja, absolut.
Also gerade auch im Grunewald, ne, gibt es ja auch ab und gab es ja diese Frauenlaufgruppe, da war ich auch ein paar Mal gewesen. Matti macht das ja meistens, genau. Ja. Also man kennt sich schon so, aber ich bin jetzt zum Beispiel ja eigentlich, dadurch, dass ich halt ja die Kinder habe und so, ja gar nicht abends verfügbar, um noch irgendwo hinzugehen und genau.
Also ich glaube auch, dass ich persönlich kriege ja immer nur einen Teil dieser Gruppe mit. Das sind halt, ne, wir hatten von Northwest da auch einige Events, dann hat man natürlich auch ein paar Freunde, mit denen man halt in den Grunewald geht, aber diese ganzen anderen Gruppen, mit, wie du jetzt auch schon sagtest, von denen man vielleicht gar nichts mitbekommt, weil man halt abends gar keine Zeit hat oder weil man in der Regel nur morgens irgendwie im Grunewald ist, von denen bekommt man gar nichts mit. Deswegen, ich glaube auch, dass grundsätzlich viel, viel, viel mehr Leute Trailrun betreiben, als dass wir das glauben oder als sie selber das vielleicht auch glauben. Ne, es gibt ja auch die halt in den Wald gehen und da im Grunewald sich total austoben und sich aber niemals irgendwie als Trailrunner oder so bezeichnen würden, obwohl sie es vielleicht eigentlich sind.
Guter Punkt. Die Definition des Trailrunning, die einem ja jeder irgendwie anders um die Ohren schlägt. Ich glaube, Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, dass Höhenmeter nicht unbedingt dazugehören. Es lässt sich nicht vermeiden. Ne? Man nimmt sie mit, wenn sie kommen, aber es ist, glaube ich, nicht zwingend. Ne? Würdet ihr auch so sehen?
Es gibt auch schöne Trails ohne Höhenmeter, ja.
Absolut, total. Würde ich auch so unterschreiben, ja.
Gut. Ja, große Szene da in Berlin, so wie ich das sehe. Ich kenne jetzt auch schon, glaube ich, drei Gruppen quasi oder drei oder vier. die da so rumlaufen. Also jetzt sage ich nicht Gruppen, aber verschiedene Personen, die mit anderen Leuten rumlaufen. Dann sind es wieder doch wieder Gruppen. scheint mir ganz gut zu gehen. Wird das nicht voll am Wochenende, wenn man sich alle im Kronewald trifft? Oder gibt es da irgendwie noch so andere Spots, die man anlaufen kann? Oder wie weit ist denn überhaupt die Anfahrt? Ich kann mir das so gar nicht wirklich vorstellen. Ich laufe hier aus dem Haus, habe 800 Meter und stehe in meinem Wald. wie viel Aufwand ist das denn, um sich so, ich sag mal, für so einen Longrun so 30 Kilometer, 25 Kilometer vorzubereiten?
Also ich fahre mal eine halbe Stunde, egal ob zum Grunewald oder zu den Müggelbergen. Und ich fahre mal dahin, wo ich mehr Lust drauf habe. Also Grunewald finde ich schon immer relativ voll, weil da auch viele Biker unterwegs sind. Wenn natürlich schönes Wetter ist, sind auch die Müggelberge relativ voll. Dann schaue ich auch manchmal, dass ich eine Stunde rausfahre, irgendwo nach Brandenburg, wo ich weiß, dass da auch ein paar Höhenmeter sind. Da kann man, das kriegt man über Google, über Komoot und so eigentlich ganz gut raus und laufe dann lieber ein bisschen außerhalb und habe dann meine Ruhe und vielleicht nicht ganz so viele Höhenmeter, wie wenn ich jetzt an den Müggelbergen laufen würde. Aber dafür weiß ich halt, dass ich, gerade weil ich ja auch viel mit meinem Hund laufe, dass uns nicht ständig Wanderer oder Hunde über den Weg laufen, die nicht an alleine sind. Genau.
Ja, also ist bei mir ähnlich. Bin auch so eine halbe Stunde mit dem Auto ungefähr unterwegs, bis ich dann im Grunewald bin. Und ja, versuche schon irgendwie relativ früh auch da zu sein, weil es ist halt, sobald das Wetter halt schön ist und dann so nach 11, 11:30 ist da halt echt voll. Also vor allen Dingen auf diesen Hauptwegen, klar, wenn man jetzt ein bisschen eher auf den geheimen Trails unterwegs ist oder eher so ein bisschen querfeld einrennt, ist natürlich jetzt nicht ganz so viel los, aber grundsätzlich je früher, desto besser.
Ja, Wandertouristen, die sich dann breitschlagen. Gut, das ist bei meinen Wanderwegen hier auch nicht anders, auf den Premium-Wanderwegen, die heißen so, deswegen muss ich das immer betonen. Da laufen auch immer viele Leute und das auch wirklich Samstagmorgens, wenn gutes Wetter ist oder sonntags jetzt zu der Jahreszeit, dann ist auch voll, ne? Da musst du dir auch andere Wege suchen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine halbe Stunde ungefähr Anreise, bis ihr anfangen könnt, euren Sport zu machen, ne? Dann haben wir eine halbe Stunde Anreise, eine halbe Stunde Abreise, das ist schon mal eine Stunde. Jetzt wird's, Gott sei Dank ist es ja jetzt draußen hell und warm, aber wie macht man das im Winter? Da kann man ja keine Stunde investieren, ich meine, das ist ja verlorene Lebenszeit, oder? Das ist ja eh schon dunkel, glaube ich, wenn man nach der Arbeit laufen geht.
Ja, ich sag mal, die wenigsten Trails finden ja im Winter statt. Also die wenigste richtige Vorbereitungszeit findet ja im Winter statt, also außer man läuft jetzt die Brocken Challenge, aber ansonsten, und die hat ja jetzt auch nicht so viele Höhenmeter, aber ansonsten, am Wochenende läuft man, also ich bin jetzt eh kein Frühaufsteher, ich laufe dann halt am Wochenende die langen Läufe mit den Höhenmetern im Winter und ich habe ja auch kein Problem damit, im Dunkeln zu laufen, also mit Stirnlampe auf und für die längeren Ultras, ich sag nur Kobold, muss man eh trainieren, im Dunkeln zu laufen, gerade weil die Sicht ja doch ein bisschen anders ist mit der Stirnlampe und wenn es ein bisschen technischer wird und so, das ein bisschen zu trainieren, genau.
Also ist bei mir ähnlich. Also versuche natürlich auch am Wochenende, weil man da ja eh grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit hat, die Langläufe zu machen. Und selbst wenn es jetzt abends dunkel ist oder mit Stirnlampe geht das auch. Also ich habe da auch kein Problem mit.
Jetzt könnte ich mir gut vorstellen.
Und wie Franzi schon sagt, ist natürlich auch gut zu trainieren einfach.
Ja. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn man da ambitioniert trainiert, ganz viele haben ja auch Laufbänder oder Rollentrainer fürs Fahrrad. Wie handhabst du das, Ricarda? Hast du da so einen Ausweichplan, wenn Wetter scheiße, regnet, manchmal will man auch gar nicht raus oder ist es zu warm oder ich schwitze jetzt schon wieder und es ist noch gar nicht so warm da draußen?
Ja, tatsächlich habe ich ein Laufband im Wohnzimmer stehen, aber was ich nicht so ganz bedacht habe, dass das mit so einer Altbauwohnung in Berlin nicht immer unbedingt super gut ist. Deswegen anderes Thema. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ab ins Gym und dann da aufs Laufband. Weil, ich meine, die meisten Gyms haben mittlerweile richtig gute Laufbänder, die bis zu 15-20% können. Und auch da kann man dann mal so ein bisschen trainieren. Ja. Crosstrainer finde ich auch immer ganz gut als Ausgleich. Aber wenn das Wetter jetzt richtig mies ist, gar nichts geht, dann würde ich auch ab rüber ins Fitnessstudio.
Wie trainiert man lange Entschuldigung, Franzi, du erst noch.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein Laufband zu Hause, also
Du wohnst aber nicht in der Berliner Altbauwohnung.
Nein, ich wohne aber tatsächlich auch in der Berliner Wohnung, aber nein. Ebenerdig, genau. Wir haben da nicht so das Problem mit. Aber es ist tatsächlich ein guter Ausgleich im Winter. Das auf höchste, also und das hat nur 12%, aber es reicht aus, um mal eine Stunde nur Anstieg am Stück zu gehen. Also ich laufe das ja dann nicht mal, sondern stelle dann 6,5 km/h ein oder so und walke halt schnell, damit ich einfach die Höhenmeter in die Beine bekomme, genau. Mhm. Aber es ist wirklich nur Zweck zum, es macht keinen Spaß. Draußen ist schöner.
Ja. Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von Höhenmetern. Und wir sprechen die ganze Zeit, dass wir keine Höhenmeter nach oben laufen können und ihr euer Laufband nach oben stellt, und um da möglichst Höhenmeter zu machen. Oder ich habe heute von einem anderen auf Twitter gesehen, der einfach so einen Stufenautomaten hochgelaufen ist und da irgendwie Höhenmetertraining und irgendwas macht. Aber man muss ja auch wieder runter. Wie trainiert man das denn ohne lange Abstiege? Am besten.
Ja, das, was du hochläufst in der Zeit in Berlin, wenn du, musst du ja wieder runterlaufen. Das ist genau das gleiche Training, muss andersrum. Also außer wenn du auf dem Laufband bist, wo du natürlich nur den Anstieg trainierst, hast du das ja draußen auch halt nur auf den kurzen Strecken, genau.
Hm. Ja. Aber lange Abstiege hat man ja sowieso dann nicht, ne? Da müsste man dann, glaube ich, wieder mit der Reisegruppe in den Bus. Und wo würdet ihr da hinfahren? Was ist so euer Wochenendspot oder Urlaubsspot?
Na, entweder Harz, genau, zum Brocken, oder Elbsandsteingebirge haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, genau. Fichtelgebirge war ich jetzt auch schon, ist auch gar nicht so weit von Berlin und ist auch super für Trails und doch ordentlich Höhenmeter, auch am Stück dort, ja.
Ja, ist ähnlich, also auch Harz, Brocken und Elbsandsteingebirge, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Reisespots, weil es halt auch einfach nicht so ewig weit weg von Berlin ist. Also man kann sich dann halt morgens wirklich ins Auto setzen, fährt dann, ich sag mal, Pi mal Daumen 3 Stunden und kann dann sein Training machen und fährt dann halt abends wieder nach Hause. Es war ein schöner Tagesausflug, aber man hat halt so ein paar Höhenmeter dann drin und auch ja, im Downhill dann natürlich. Ja. Hm.
Wir, Ricarda, sind uns ja letztens fast aus Versehen über den Weg gelaufen. Im Siebengebirge.
Ja, tatsächlich.
Habe ich dann nachher auf Instagram gesehen, so, das kenne ich. Warum postet die am selben Wochenende, dass sie im Siebengebirge ist? Aber sie war nicht beim, du warst nicht bei diesem Trail-Revierguide dabei, ne? Trailback-Revierguide.
Nee. Also hätte ich das tatsächlich vorgewusst, wären wir sicherlich vorbeigekommen. Aber wir haben irgendwie am Abend vorher davon gelesen und dachten, ach nee, jetzt machen wir das, was wir geplant haben, und waren dann im Siebengebirge unterwegs, weil es ja gar nicht so weit weg von meiner Heimat ist. Mhm. Und sind, glaube ich, so 1,5 Stunden, haben einen Abstecher dann dahin gemacht und sind von da aus dann weiter Richtung Allgäu gefahren.
Klingt nach Urlaub.
Ja, oder Trainingswoche, wie auch immer man das jetzt nennen mag.
Mhm. Trainingslager ist eine gute Sache.
Genau.
Das ist, glaube ich, das, was uns Hobbyläufern von den Ambitionierten oder von den Profis unterscheidet, ne? Dass man sich auch wirklich mal eine Woche Urlaub nimmt, um sich nicht zu erholen, sondern um zu laufen. Wobei du das ja auch schon gemacht hast, Franzi, ne? Ich glaube, ich bin der Einzige, der das noch nicht gemacht hat.
Na, ein richtiges Trainingslager habe ich noch nicht gemacht, aber wir planen unseren Urlaub immer so, dass ich dann auch ordentlich trainieren kann. Also wir waren mit den Kindern ja schon im Zillertal und ich habe dann ordentlich mich vorbereitet auf die Walser Trail Challenge. Genau, also dass man sagt, man fährt dann 3-4 Wochen vorher, macht man den Familienurlaub irgendwo da, wo es auch ein bisschen technisch und bergig ist, damit man dann auch gut vorbereitet ist. Dieses Jahr ist tatsächlich so, dass wir nach Norwegen fahren eine Woche. Und 1. Augustwoche, genau, und Ende August ist ja dann der Mountainman, die 50 Kilometer, die auch Hochgebirgs-Trail sind, genau. Mhm.
Ja. Also ist bei uns ähnlich, also auch Urlaube werden echt meist mit Training verbunden, tatsächlich, sodass man es halt dann ganz gut planen kann, dass man wirklich mal 2 Einheiten hat oder dann natürlich auch schöne Umgebung, sei es jetzt das Allgäu oder auch Gardasee etc. Das verbinden wir dann meistens eigentlich auch mit einem Training, was man da gut absolvieren kann. Aber wir sind natürlich halt auch gerne in den Bergen, ne? Das kommt auch noch hinzu. Ja.
Das bleibt nicht aus, ne? Für so einen Trailrunner. Irgendwie auch, wenn wir immer sagen, man braucht keine Höhenmeter, aber es ist halt dann doch schon schön.
Ja, ich muss da mal die Kompromisse mit meinen Kindern finden, weil die dieses Jahr erst eine Woche Ostsee und dann eine Woche Norwegen alleine ohne Kinder, damit wir auch wirklich, damit ich ein bisschen Training machen kann, weil die nämlich eben nicht immer wandern gehen wollen und in die Berge.
Das kommt auch noch oder vielleicht auch nicht, wer weiß das schon.
Ja, ja, also wie gesagt, man bei mir, vielleicht werde ich auch noch mal irgendwann wieder ein bisschen ambitionierter, aber solange das der Tag eh so voll ist mit allem Möglichen, freue ich mich einfach dran, wenn ich lange Strecken gut durchlaufen kann, wie jetzt auch bei der Harzquerung, und gute Laune habe, wenn ich ins Ziel komme und sage, oh, war das ein toller Tag. Und genau, ohne da halt irgendwelche Zeitziele oder so hinterzustecken. Und vielleicht dann nochmal später, wenn ich dann in der W50 bin, die sind ja richtig knallhart, dass ich dann da auch wieder, aber ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
Stimmt, wir haben hier ja auch noch unterschiedliche Altersklassen sitzen. Du hast deine ja schon verraten fast, Franzi.
Nein, noch bin ich in der W40 ab,
genau, man kann's ja ausrechnen,
nächstes Jahr dann. W45, genau.
Ja, das ist ja dann auch nochmal vielleicht ein anderes Training. Ne? Ihr seid auch beide in unterschiedlichen Lebensphasen, wenn ich das so sehe. Ne? Bei dir, Franzi, weiß ich das. Wie sieht das bei dir aus, Ricarda? Hast du außer, klingt jetzt blöd, ne? Außer Sport und Arbeit. Klingt total scheiße, aber so ist es nicht gemeint. Hast du so viel Zeit, dass du dein Training auch wirklich, ne, dass du das so aufteilen kannst? Wie sieht das mit der Arbeit aus bei dir?
Ja, das passt schon ganz gut. Ich hab oder bin seit, jetzt muss ich mal überlegen, seit über 2 Jahren, 2,5 Jahren im Homeoffice. Ja, wissen alle warum, wie das halt gekommen ist. Von daher, das passt ganz gut. Also ich kann mein Training ganz gut um meine Arbeit herum planen und habe jetzt halt auch noch keine, wie man das jetzt nennen mag, Verpflichtung aufgrund von Kindern oder irgendwelchen anderen Verpflichtungen. Nee, das passt. Also kann
auch kein
ich
Hund?
Ganz
Auch kein Hund. Den könnte man mitnehmen. Der meckert meistens auch nicht, wenn man Glück hat.
Ja. Nee, wenn ich bei meinen Eltern bin. Meine Eltern haben einen Hund, die Wilma, und die nehme ich dann auch häufig mal mit. Also das ist auch ganz schön. Ne?
Sehr gut. Ja, Hunde müssen, glaube ich, sein. Ich bin auch froh, wenn ich irgendwann mal wieder einen habe. Aktuell bin ich da auch sehr hundelos. Aber naja, so ist das halt leider.
Ja, man hat dann auch ein paar mehr Freiheiten.
Das stimmt.
Trailrunning ohne Hund, als wenn man gerne mit Hund, oder man findet halt einen Kompromiss und sagt, man macht das Training mit dem Hund und zur Veranstaltung kommt er dann nicht mit. Genau.
Ja. Mhm. Aber ist schön, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, würde ich nicht in Berlin in einer Wohnung wohnen, hätte ich, glaube ich, längst einen Hund. Also.
Ja. Sachsen-Trail steht bei dir jetzt nächstes an, hast du gesagt, Ricarda. Wann war der genau? Ich habe das nicht...
Jetzt muss ich mal überlegen, Ende Juni, ich glaube 24. oder so.
Läufst du da die ganze Distanz oder die halbe?
Mhm. Ja, die ganze.
Die ganze diesmal.
Das gleiche Wochenende wie der Mountainman wahrscheinlich.
Ah. Ja, es fällt relativ viel jetzt immer aufeinander, also gerade jetzt im Juni, Juli.
Genau, August. Eine Woche vorher ist der Zugspitz, genau, am 19. Juni und 18. Juni. Genau, der 19. ist der Sonntag, genau, da hat nämlich unsere jüngste Geburtstag, deswegen fiel der wieder aus, der fällt irgendwie immer aus, weil unsere Tochter da Geburtstag hat an dem Tag und deswegen hatten wir uns dann das Wochenende danach ausgesucht und bei Mountainman kann man dann halt auch mit Hund laufen, das ist ganz, ganz schön.
Ja, da muss man sich dann die Veranstaltung auch entsprechend aussuchen, ne? Da gibt es jetzt auch nicht so furchtbar viele, wo man wirklich mit seinem Hund mitnehmen kann. Aber es wird zum Glück, glaube ich, immer mehr, oder? Habe ich so das Gefühl, Franzi? Bin da schon ein bisschen raus aus der Hundeszene.
Wenn man konkret nachfragt, kriegt man auch ab und zu wirklich das Feedback, dass es ja möglich wäre. Genau, es gibt diejenigen, die rigoros sagen, nein, oder? Ich habe auch schon gehabt, die sagen, nee, momentan nicht, aber wir planen da schon was, wo man dann auch mit dem Hund zusammenlaufen kann, also von Veranstaltern. Dann im nächsten Jahr oder in 2 Jahren, die schon jetzt an der Planung sind für Veranstaltungen, wo man dann auch mit Hund starten kann, genau.
Ja,
scheint gut. Die Nachfrage da zu sein.
Ja, das, vielleicht auch, weil sich jetzt alle in Corona einen Hund gekauft haben und merken, dass das Tier auch raus muss. Ja, weiß das schon. Kann ja auch gut möglich sein.
Ja, aber es ist tatsächlich, ich kenne jetzt schon 2 Frauen, die mit ihrem Hund laufen und die machen das, weil ihr Hund das so toll findet. Ja. Sie habe ich beide kennengelernt, so eine Hörerin hier, die Silke, hallo Silke, und tatsächlich bei der Harzquerung letzte Woche, Ende April hatte ich auch eine unterwegs, mit der ich gesprochen hatte, und die meinte auch, sie macht das, sie läuft eigentlich sonst nicht, aber ihr Hund findet das so toll und deswegen hat sie jetzt damit mal angefangen.
Ja, ja, wir brauchen nur einen guten Grund, ne? Und wenn es das nervige Hundetier ist, das nicht ausgelastet ist, das kann ich gut nachvollziehen, wenn die dann auf dumme Gedanken kommen. Ja, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage, glaube ich. Wenn ich jetzt in Berlin bin und A, keinen kenne, was ja schon mal nicht sein kann, aber ich bin in Berlin und kenne keinen und weiß nicht, wo ich laufen muss. Wie kriege ich das hin? Wo finde ich Strecken? Gibt es Wanderwege, die ausgeschildert sind? Du hast gerade eben der Havel-Höhenweg erzählt, Franzi. Aber gibt es irgendwie dann Streckennetz, das schon bekannt ist, dass man irgendwie sich in der Community holen kann? Oder wie planst du deine Strecken? Ich meine, du bist ja auch umgezogen aus Ruhrpott nach Berlin und musstest erstmal deine Strecken finden. Wie kamst du da ran?
Ja, also ich würde sagen, genau, der Havel-Höhenweg war eigentlich so mit der erste Trail, den ich halt regelmäßiger gelaufen bin, weil der halt auch gerade ausgeschildert ist. Das ist so ein kleines Emblem, was dann halt an Bäumen oder an Zäunen halt dran ist, so ein buntes Emblem. Ja, aber grundsätzlich ging es halt wirklich übers Connecten und über Freunde, die einen dann mitgenommen haben. Also ich glaube, so eine Community sich zu suchen oder da einfach mal, so blöd sich das auch anhört, aber bei Instagram jemanden anzuschreiben, der halt im Grunewald läuft. Ich glaube, die Leute können einem da viel, viel mehr weiterhelfen, als wenn ich jetzt auf gut Glück einfach mal in den Grunewald fahre und da irgendeine Strecke ablaufe. Ich denke, das ist so der schnellste, beste und auch schönste Weg, dann mit jemandem gemeinsam zu laufen. Also ich habe die Trailrunner und Trailrunner hier immer so offen und ja, freudig auch erlebt, dass sie einem auch die Lieblingstrails, Lieblingsstrecken zeigen, dass sie einen einfach auch mitnehmen. So würde ich es machen. Ansonsten, ja, vielleicht auch mal, gibt ja so ein paar Streckenplanungs-Apps, hier wie zum Beispiel Komoot oder so. Da kann man auch immer mal reinschauen oder sich da vielleicht was planen, aber tendenziell würde ich sagen, einfach connecten, Leute anschreiben und dann raus und los geht's.
Dann macht mal das. Das ist sehr gut.
Ja. Ja. Also ich plane ja auch viel, auch wenn ich nach Brandenburg irgendwo, wenn ich ein bisschen raus will aus Berlin, dann gucke ich halt über Komoot und so weiter nach Wanderstrecken. Meistens sind es ja Wanderer, die das machen. Da die Region, wo ich vielleicht hin will, und suche mir da eine schöne Strecke raus und lade die auf die Uhr und dann geht's los.
Genau, also das mache ich auch. Also wenn es jetzt irgendwo hingeht, wo ich noch nie war oder wo ich vielleicht auch nur einmal laufe, dann würde ich auch bei Komoot schauen, Strecke basteln, ab auf die Uhr und dann das einfach mal testen. Ich meine, klar, kann natürlich halt immer auch ein Trail dabei sein, der jetzt nicht so mega toll ist oder irgendeine Strecke sich gebaut haben, die jetzt nicht perfekt ist, aber ich glaube, im Endeffekt geht es darum, einfach rauszugehen und zu laufen, Spaß zu haben, sich zu connecten.
Also ich nutze tatsächlich auch für alpine Geschichten zur Streckenplanung. Bergfex heißt die App. Weil da wirklich sehr viele Single-Trails drin eingezeichnet sind, die auch, also bisher hat es immer gestimmt. Die Sachen, die ich vorher gezeichnet habe, wo ich dann gesagt, ich will eine Strecke haben, wo ich auch wirklich viel Single-Trail habe und nicht die typisch breiten Wanderwege, mir die vorher so gebastelt habe, das hat eigentlich auch immer geklappt. Kann ich nur empfehlen, die ist auch nicht so teuer wie andere Apps für
Bergfex. Die sagt Bergfex, mir jetzt so gar nichts, habe ich schon gar nicht ausprobiert. Das ist aber auch die Sache, es gibt so viele Apps, die alle das Gleiche machen, also vorgeben, das Gleiche zu tun.
Ja, also hier so in Berlin-Brandenburg und so braucht man die nicht, also das, da wäre es zu, aber für wirklich alpine Geschichten finde ich die sehr praktisch.
Okay, schreibe ich
mal auf. Ich wusste gar nicht, dass Bergfex, dass man damit auch Strecken planen kann. Ich habe das eigentlich immer nur so zur Wettervorhersage in den Bergen genutzt. Weil die ist tatsächlich ist die nämlich sehr genau. Und das ist natürlich auch ganz guter Hinweis.
Nee, ich mache richtig, also über einen Computer, die zeichne ich mir die Strecken und lade die dann nachher als GPX runter und auf die Uhr, genau. Also die hat auch eine Handy-Version, aber die funktioniert nicht so gut wie, also da kann man sich die anzeigen lassen und so, aber das Zeichnen funktioniert am besten am Computer, genau.
Da kann man auch echt viel Zeit mit verbringen, ne? So die
ja,
besten Wege raus.
Ja,
das ist schon so die halbe Miete, wenn man sich sein langes Abenteuer plant, seine Trainingsstrecke.
Ja, gerade kann man gucken, oh, das Gebirge ist nebenan, oh, da gibt es sogar oben einen Weg über einen Grat und vor allen Dingen bei Bergfex wird auch angezeigt, wie schwierig der ist. Also die gestrichelten Linien sind nochmal unterschiedlich lang, je nach Schwierigkeitsgrad, sodass man auch sagen kann, okay, es ist ziemlich ausgesetzt, traue ich mir das heute zu oder suche ich mir lieber einen Weg, der nicht ganz so ausgesetzt ist, wo ich bequemer laufen kann, dann kann man sich die dann so zeichnen, wie man das gerne möchte, genau. Mhm. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich nicht in den Alpen bin und wieder irgendwo in einem kleinen Hotel sind, 3-4 Tage. Das machen wir ja manchmal alleine für Training, genau, dass ich dann gucke, was ist um mich herum, wo man vielleicht 10 Minuten nur mit dem Auto fahren muss und dann oder direkt auch vor der Tür und wie schwierig wird es dann auch, weil dementsprechend muss man ja auch Sachen mitnehmen und so und einplanen, was man unterwegs vielleicht an Notfall-Equipment braucht und so.
Ja. Ich habe jetzt eine Rennradstrecke geplant für eine Teamausfahrt und ich bin hier auch, glaube ich, 4 oder 5 Mal abgefahren, jeweils einen anderen Schlenker und vorher schön auf Komoot geplant und dann gesehen, wo kann ich am meisten Höhenmeter mit einbauen und wo geht's hoch und den Anstieg dann selber abgefahren und entschieden, das ist zu viel, dann streich ich wieder aus. Das macht echt Spaß, ja. So Streckenplanung ist so ein ganz eigenes Thema. Da kann man wirklich viel, viel Spaß haben, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst. Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied wirklich zwischen Mittelgebirge und Alpin, dass man da nochmal sorgfältiger sein muss in der Vorbereitung, auch in dem, was man an Equipment mit dabei hat. Und natürlich das Training nochmal ein anderes ist, weil man tatsächlich auch technisch schwierigen Untergrund trainieren muss. Weil das kann man auch nicht einfach so, wenn es super steil runtergeht mit Wurzeln und Steinen und so weiter, das habe ich schon bei einigen Trailveranstaltungen gesehen, wie schwierig das für einige ist, weil sie damit gar nicht rechnen im Training. Wenn man dann vor so einem Abstieg steht, der so steil runtergeht, dass da dann auch die Angst mit dazu kommt und so weiter, genau. Mhm. Und das kriegt man einfach nur, indem man auch auf solchen Strecken trainiert und sich ausprobiert, wie gut habe ich Halt an den Stellen, wie gut habe ich Halt, wenn es feucht ist oder matschig und so weiter und sich da ein bisschen austestet, ja.
Das ist ein guter Punkt, den haben wir noch so gar nicht angesprochen, dass Höhenmeter nicht gleich Höhenmeter sind, ne? Mhm. Dass so ein, selbst wenn man seine 10 mal 30 Höhenmeter eine alte Müllhalbe hochläuft, dann hat man zwar die Höhenmeter, dann hat man aber relativ wahrscheinlich sehr gut laufbare und technisch ziemlich wenig anspruchsvolle Strecke gelaufen. Das ist dann nochmal was anderes, auf das man dann achten sollte, ne? Wenn man tatsächlich alpin laufen möchte. Und da bietet sich ja, glaube ich, für euch, ne, der Brocken mit an, der Harz, den man laufen kann. Da findet man ja so Streckenabschnitte, die auch wirklich gut zu laufen sind, also für diesen Anspruch, ne, technischer Anspruch. Mhm. Ja, gute Sache. Gut, dass du das angesprochen hast, Franzi. Höhenmeter ist nicht gleich Höhenmeter. Sehr gut. Hier grillt einer. Das ist fies. super Sache. Naja. Jetzt wohnt ihr ja in der Stadt. Und wie sieht das denn aus mit der Versorgung unterwegs? Wenn man seine langen Trainingsläufe macht. Gibt es bei euch an aller Nase irgendwo Friedhöfe, wo man Wasser schnorren kann? Oder ist das so wie bei mir in der Pampa, ich muss für meine 30 Kilometer meine 2,5-3 Liter Wasser mitschleppen?
Also wir wohnen ja nicht, also wir trainieren ja nicht in der Stadt, wir trainieren ja außerhalb. Das hatten wir letztes Jahr auch besprochen beim Mauerweg. Da war das ja, da musste ich ja auch wirklich gucken, wo ich Wasser herkriege unterwegs bei den 50, 60 Trainingskilometern. Tatsächlich hast du teilweise gerade da, wo viele Wanderer sind, auch so Restaurants oder wo man halt oder Hotels, wo man vielleicht Wasser herkriegen könnte. Ich mag das nicht so, ich habe eigentlich immer alles bei. Oder man läuft halt eine Schleife am Auto vorbei und füllt nochmal auf. Das ist auch noch eine Option, dass man sagt, man macht nach 15 Kilometern, weil man ungefähr dann einen Zwischenstopp und läuft dann halt weiter.
Also geht mir auch so. Ich meine, im Grunewald gibt es ja auch einen Trinkbrunnen, wo man ganz gut immer vorbeilaufen kann. Aber grundsätzlich bin ich auch eher ein Freund davon, alles mitzunehmen. Weil im Endeffekt im Wettkampf muss ich ja auch alles mitschleppen. Da muss ich ja, auch mein mindestens 1 Liter Wasser dabei haben, meine Riegel dabei haben und Pflichtausrüstung, was nicht noch alles. Mhm. Da finde ich das auch immer ganz gut, wenn man es halt im Training grundsätzlich auch schon trainiert, weil das ist, finde ich, was total anderes, ob ich ohne jegliche Belastung, ohne Rucksack, ohne alles laufe oder dann halt wirklich ne, mit, ja, ich weiß nicht, was man so auf dem Rücken dann hat, vielleicht 2 Kilo oder so, 2,5 Kilo im besten Fall. Es ist halt was anderes und das muss halt auch trainiert werden, deswegen nehme ich eigentlich auch immer alles mit. Ich finde das auch nämlich, ja, also ich bin ich auch nicht so ein Fan davon, jetzt in Restaurants danach zu fragen etc. Klar, wenn man jetzt in der Stadt mal irgendwie einfach nur Kilometer schrubbt, kann man natürlich auch am nächsten Späti ran oder so, aber ich habe da eigentlich auch immer alles dabei.
Ja, bei den Veranstaltungen, klar, da hat man ja zwischendurch die Verpflegungsstation. Du hast ja schon vorhin gesagt, Ricarda, du läufst ja auch nicht mehr. Also du läufst ja immer kürzere Strecken und du läufst keine 5-6 Stunden am Stück. Wenn man so 3 Liter Wasser dann mitnehmen muss, um rüberzukommen, dann wird's dann natürlich schon schwierig. Deswegen hatte ich mir da letztes Jahr eingeplant, dann genau rausgesucht, wo ist eine Kaufhalle, ist so, wo ist ein Supermarkt, wo kann ich mir noch auf Halbzeit quasi was zu trinken holen und auffüllen, um dann weiterzulaufen, als ich jetzt speziell das Mauerwegtraining gemacht habe. Genau, und so ähnlich kann man das am Grunewald auch machen. Da gibt es ja drumherum auch Supermärkte und so, wo man auch, wenn man das einplanen möchte, auch anlaufen kann. Und ansonsten habe ich auch schon am Gartenzaun gefragt, so ist nicht. Wo es sehr warm war und ich gemerkt habe, ich komme heute gar nicht hin, frage ich dann auch einfach.
Hm. Ich glaube, das funktioniert hier auf dem Land nicht. Ich will nicht sagen, du wirst erschossen, wenn du die Hofeinfahrt hochkommst. So schlimm ist es hier noch nicht. Aber wobei, naja, hier kriegst du wahrscheinlich Weinschorle an der Mosel, dass du dann noch so weit laufen kannst. Ich weiß es nicht. Naja.
Naja, ist doch auch so. Ich bin schon mal einen Halbmarathon gelaufen, wo es 17 Verpflegungsstationen mit Wein gab.
Ich hörte von solchen Veranstaltungen. Ja, gibt es hier im Ahrtal oder gab es hier im Ahrtal auch. Ich weiß nicht, ob es den wiedergeben wird, aber es gab es hier, glaube ich, auch, ja. Hm. Tja, jetzt haben wir schon von der Trailrunning-Szene da gesprochen, dass es viele Laufgruppen gibt, die sich treffen in diversen Wäldern. Wie sieht das denn aus? Wo kriegt man denn als Berliner seine Ausrüstung her? Gibt es Laufläden, die man anlaufen kann? Also ich sage jetzt mal nicht so diese, nicht so ein Intersport, ist jetzt vielleicht fies, aber nicht so eine Kette, sondern tatsächlich kleine, urige Laufläden, die Spezialisten, die Liebhaber geführt sind oder Inhaber geführt von Liebhabern, so rum. Gibt es da sowas? Gehört das mit
es
zur Szene?
Es gibt definitiv Laufläden, aber die sind nicht spezialisiert nur auf Trail. Also die haben dann immer ein bisschen was da. Man muss dann immer schon gucken, gerade je nachdem, was man für eine Marke laufen möchte. Aber wenn man eigentlich seine Marke hat und weiß, mit welchen Schuhen man gut zurechtkommt, dann bestellt man sich die im Internet, genau. Die Sachen. Also, weil die passen ja dann auch, die Schuhe, die man, außer man möchte dann halt wirklich mal.
Sagt der Einzelhandel.
Und tatsächlich habe ich damals mal vor, ich weiß gar nicht, ich glaube vor dem Zugspitz Ultra Trail, damit bin ich 80 gelaufen, habe ich mir in München noch Schuhe geholt da, weil die sind deutlich besser ausgestattet, was so Trail und so betrifft, als hier in Berlin, ja.
Hm. Ja, ist leider echt schade. Also vor allen Dingen, ich mag das eigentlich auch ganz gerne, mal so ein bisschen bummeln, Sachen anschauen, aber so richtig im Trail-Bereich ist es hier nicht möglich. Also wie Franzi schon sagte, man gibt halt schöne Laufläden, ja, und es gibt dann halt auch zum Beispiel North Face hat natürlich auch einen Laden hier, mehrere sogar. Kann man sich da natürlich auch was anschauen, aber so richtig mal ein bisschen schmökern oder so ist halt leider nicht drin hier. Ja. Hm.
Dann ist da noch Nachholbedarf. Sehr schön.
Ja, Marktlücke.
Das ist gut. Ja, Marktlücke. Ich fahre nach
Berlin. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Braucht man Schuhe für Berliner Trails oder braucht man tatsächlich Schuhe für alpine Trails? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Absolut. Unterschiedliche Schuhe, das ist einfach so. Du läufst nicht mit den Mittelgebirgsschuhen im alpinen Trail, da läufst du mit anderen Schuhen. Also jedenfalls ist das bei mir so.
Darauf könnte man sich ja einstellen als Laufladenbesitzer, weil man weiß, wo seine Kundschaft laufen möchte. Ja. Was trägt man für Schuhe in Berlin, wenn man Mittelgebirgstrail laufen möchte? Wie steinig ist das hier? Ich habe viele Wurzeln und viele, viele Schiefersteine, die recht scharfkantig sind hier an der Mosel. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist der Untergrund da?
Da halt Waldboden, oder? Also Waldboden und so ein bisschen festgetretener Sandboden. ist ja Urstromtal, also es ist steinig, relativ wenig, also fast gar nicht. Man hat, also ich trage einen leichten Schuh mit ein bisschen Dämpfung, weil ja doch recht viel harter Untergrund ist und ein bisschen Profil, so dass man auch Asphalt und so weiter. Und wenn ich richtig in den Alpen unterwegs bin, habe ich mehr Profil, weniger Dämpfung. Hm. Genau.
Hm. Was hat North Face da auf Lager für eure Trails? Die Schuhe kenne ich nämlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, also unbedingt ausprobieren. Ich bin da ähnlich unterwegs. Also die Schuhe von North Face sind halt eh relativ leicht, sind ja ganz gut gedämpft. Ich trage da zwei Modelle, auch tatsächlich den mit Carbon, den ich ganz gerne trage, der sich für mich halt echt gut auf diesen geraden Wald- und Forstwegen macht oder halt auch, wenn es halt ein bisschen bergab oder bergauf geht. Aber ja, ich sag mal, dass den Megaschuh mit super viel Profil brauchst du hier in Berlin halt einfach nicht. Ne? Hast halt so ein paar Wurzeln, ein paar Steine. Dann das, was eigentlich immer recht fies ist, dieser Zuckersand, von dem Franzi gerade schon gesprochen hatte. Aber ist jetzt halt nicht so, dass du hier Schuhe für alpines Gelände etc. brauchst.
Also so einen guten Allrounder reicht für Berliner Gegenden.
Ja,
absolut. Wie auf den allermeisten Strecken irgendwie, ne? Die ganzen Hersteller haben super tollen Spezialschuhe mit super Grip und hier und da und Tod und Teufel und du brauchst einfach nur einen guten Allrounder.
Ja, aber die brauchst du halt, wenn du wirklich alpin laufen willst. Das ist es halt nochmal, weil da rutschst du weg mit deinem Allrounder, da brauchst du halt den Grip.
Das stimmt wohl. Ja, so ist das. Schön. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich als Nicht-Berliner. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was man wissen muss über Trailrunning in Berlin, wie man sich auf Höhenmeter im Flachland vorbereitet? An euch zwei Expertinnen, um das Wort auch mal in den Mund zu nehmen, wie in vielen anderen Podcasts.
Na, einfach laufen, ein paar Höhenmeter versuchen in der Woche zu machen, ist aber auch nicht schlimm, wenn man mal einen flachen Lauf macht. Also einfach das Training in die Beine kriegen, genau, und Spaß haben.
Ja,
also von meiner Warte aus, genau. Ricarda läuft ja ein bisschen.
Ja, also ich würde auch sagen, Kilometer auf jeden Fall in die Beine kriegen. Für mich total wichtig, Krafttraining und Tracktraining. Und ja, man darf natürlich auch so Mobility nicht vergessen, das, was wir alle so super gerne machen. Ja. Nee, aber ich würde auch sagen, Kilometer in die Beine und dann halt ergänzen mit Tracktraining. Gerade wenn man, also hilft mir sehr, gerade fürs Bergauflaufen, einfach da diese harten Intervalle zu haben, den Puls einfach mal hoch zu jagen. Ich meine, das passiert, wenn man Höhenmeter sammelt dann oder wenn man Höhenmeter läuft, natürlich dann halt auch. Und man weiß halt dann einfach schon, wie sich sowas anfühlt. Der Körper kennt das und packt das Ganze dann auch ein bisschen besser weg. Mhm. Also egal, ob ich jetzt halt bei Straßenläufen mal ein bisschen mehr Gas geben will oder dann halt auch den Berg einfach mal ein bisschen schneller hochrennen möchte. Also das ist für mich so eine der wichtigsten Einheiten neben dem Kilometersammeln, Tracktraining.
Aber das ist, glaube ich, der Unterschied, dass ich, gerade wenn ich meine Umfänge steigere, mache ich das eigentlich gar nicht mehr, weil ich sonst nicht schnell genug regenerieren kann, weil einfach mein Alltag so voll ist, dass ich das nicht schaffe und dann sage, dann verzichte ich darauf lieber und sammle die Kilometer, damit ich gut durch den Lauf komme. Dafür komme ich dann halt nicht so schnell durch, weil die Erfahrung habe ich machen müssen, dass ich ein halbes Jahr fast aussetzen musste, oder was heißt aussetzen musste, aber so ins Übertraining geraten bin vor vielen Jahren im Marathontraining, weil ich einfach immer dieses Intervalltraining und dann noch am Wochenende ein schneller Zehner und damit man immer schneller wird, und da habe ich dann irgendwann die Quittung für gekriegt und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich da wieder rausgekommen bin aus diesem Loch. Genau. Also das muss man immer selber gucken, genau, wie das für jeden passt.
Aber ich finde, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, dieses Regenerieren und auch einfach mal Pause machen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig und individuell für einen selber zu betrachten, dass wenn der Körper einfach mal sagt, boah, nee, jetzt brauche ich eine Pause, dann sollte man ihm die auch einfach geben. Also ich finde, das ist egal, ob man jetzt Straße läuft oder halt auch Trail läuft, vielleicht beim Trail sogar noch ein bisschen wichtiger, dass man einfach dann auch sagt, nee, jetzt regeneriere ich, jetzt sammle ich Kraft für die nächste Einheit und dann geht's halt einfach weiter.
Genau, das muss man, glaube ich, auch lernen. Also da die Signale zu verstehen, die einem der Körper sendet. Und dann auch zu sagen, okay, ich merke, heute geht es mir so. Entweder laufe ich jetzt noch langsam ein bisschen oder ich lasse es ausfallen und warte bis morgen, dass man das auch selber spürt. Ich habe es damals halt nicht gespürt. Mir ging es so immer gut und habe es erst zu spät gemerkt. Das war ein typischer Anfängerfehler. Ich glaube, 2011 habe ich angefangen und 2013 war das dann genau. Und danach habe ich mich ja komplett vom Zeitlaufen verabschiedet und von allem. Und jetzt laufe ich halt einfach mal schnell, wenn ich Bock habe, schnell zu laufen, mache aber halt keine Intervalle mehr. Also höchstens, dass ich halt den Berg versuche, durchgehend hochzulaufen, ohne zu gehen. Das reicht dann auch schon, um den Puls bei mir hochzujagen, genau. Hm.
Ja, klingt blöd, aber Wandern gehört halt auch leider zu den Ultradistanzen dazu, auf jeden Fall, ne? Egal, wie viel Höhenmeter man trainiert, außer man ist irgendwie, ich glaube, die Top 3, das sind die, die so Anstiege dann noch laufen in Volltempo, aber die allermeisten gehen doch tatsächlich auch hinten im Feld oder auch ab Top 20, Top 30, wie auch immer. Das muss man sich dann auch gerne mal eingestehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme aus dem Gespräch auf jeden Fall mit, man kann auch als Berliner Flachländer sowohl Höhenmeter trainieren, als auch sich auf alpine Wettkämpfe vorbereiten. Ne? Man sollte da, darf da gerne mutig sein und das einfach mal versuchen. Wir werden in die Shownotes reinpacken, wo man sich, ich will nicht sagen treffen kann, aber wo man sich gerne mal austoben kann, ja, eure einzelnen Trainingsgebiete. Ich hoffe, es gibt nicht so viel Ansturm dann in Zukunft, dass ihr auch noch Platz habt dort. ein paar Tipps und Tricks werde ich noch mit in die Shownotes reinpacken und da du, Ricarda, ja die ganze Zeit von Lauftreffs oder Communities oder Gruppen gesprochen hast, wo kann ich mich denn als Berliner oder Umländer melden? Wo kann ich mich denn anschließen, wenn ich unbedingt mal Bock hätte, neue Strecken kennenzulernen und keine Ahnung habe?
Am besten bei mir mal melden.
Okay.
Ich nehme so einfach gerne alle mit.
Ja. Das einfach. Gut, dann machen wir das doch so. Oder ihr meldet euch bei Franzi, hat ja auch schon funktioniert. Wer einen Hund hat, meldet sich bei Franzi. Wer keinen hat, meldet sich bei Ricarda. Dann haben wir das auch gut aufgeteilt.
Genau, genau, perfekt.
Wunderbar. Schön. Dann sage ich schon mal Dankeschön. Und bin mal gespannt auf das Feedback auf die Episode. Wenn ihr da draußen noch Anregungen, Ergänzungen zum Thema habt oder jetzt vielleicht auch ein ganz anderes Trainingsgebiet habt und aus der Gegend kommt oder einen super tollen Tipp, wie man im Flachland auch Höhenmeter trainiert oder sich das vielleicht unterscheidet. Es gibt ja noch andere flache Regionen hier in dieser Republik. Auch wenn uns die Werbung das immer weismachen möchte, dass Trailrunning immer viele Höhenmeter hat, die allermeisten haben ja keine vor der Haustür oder nicht ausreichend und schon gar keine Berge. Ne? Dann schreibt uns an, schreibt das in die Kommentare oder auf Instagram oder wo auch immer ihr uns erreicht. Und dann sprechen wir da auch nochmal drüber und sind dankbar für jeden Tipp. Jo. Ich sag mal Dankeschön, Ricarda, dass du da warst. Ja, und natürlich auch Dankeschön, Franzi, dass du schon wieder da warst. Das finde ich gut. Und ja, dann sage ich euch noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Und ich hoffe, das Gewitter hört auf. Bis dann.
Tschüss. Danke dir auch. Bis bald. Ciao.
Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnersdoc.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.